Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Lage im Nahen Osten wird immer dramatischer. Der Iran hat ein Containerschiff mit Verbindungen zu Israel festgesetzt. Ausländer verlassen den Iran auf Empfehlungen ihrer Regierungen. Wir berichten aus Tel Aviv, aus Washington und aus deutscher Perspektive, die Bundeskanzler Scholz sicher auch bei seinem China-Besuch vortragen wird. Und in China wird es auch um Russland und um die Ukraine gehen bei Angriffen auf die russische besetzte Stadt Tokmak in der Südukraine sind nach Behördenangaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Und auch die Grenzregion Sumy wird wieder intensiver attackiert. Wir haben eine Reportage von dort im Programm. In Österreich weitet sich der Marschalek-Affäre aus. Sie erinnern sich, der Wirecard-Manager, der sich nach Russland abgesetzt hat. Und in Sydney hat ein Messerattentäter 6 Menschen umgebracht. Das alles und die zumindest auf morgen vertagte deutsche Meisterschaft im Fußball in der kommenden halben Stunde. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Zunächst in den Nahen Osten. Da hat der Iran in der Straße von Hormuz im Persischen Golf ein Containerschiff beschlagnahmt. Jan-Christoph Kitzler.
Israel wirft Iran Piraterie vor, nachdem die Revolutionsgarden in der Straße von Hormuz ein Frachtschiff beschlagnahmt haben. Das Schiff fährt den Meldungen zufolge unter portugiesischer Flagge. An der Reederei ist aber auch ein israelischer Geschäftsmann beteiligt. Das Schiff wurde demnach in iranische Hoheitsgewässer gebracht. Die befürchtete größere Eskalation ist aber bislang ausgeblieben. Zuletzt hatten sich Meldungen gehäuft, nachdem ein iranischer Angriff auf Israel unmittelbar bevorstehe. Auch US-Präsident Biden hatte gesagt, er erwarte einen solchen Angriff eher früher als später. Israels Armeesprecher sagte, das Land sei in Alarmbereitschaft. Iran werde die Konsequenzen tragen, wenn er sich dafür entscheide, die Lage zu eskalieren. In den letzten Stunden hatte es allerdings verstärkt Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel gegeben. Auch Drohnen der Hisbollah lösten in Nordisrael Alarm aus. Israel hat als Reaktion auf die Angriffe Ziele im Libanon angegriffen. Die Hisbollah-Miliz kontrolliert Gebiete im Südlibanon. Sie wird von Iran finanziell und militärisch unterstützt.
US-Präsident Joe Biden hat Israel in den vergangenen Monaten, im vergangenen halben Jahr seit Ausbruch des Krieges im Gazastreifen immer wieder seine Unterstützung versichert, so auch jetzt wieder. Ralf Borchardt. Hintergrund für die Eskalation ist der mutmaßlich israelische Militärangriff auf ein Gebäude in Damaskus vor knapp 2 Wochen, das zur iranischen Botschaft gehört. Mehrere hochrangige iranische Militärs waren bei dem Angriff getötet worden. Die Führung in Teheran droht Israel deswegen mit Vergeltung. Die israelische Armee reagierte heute mit neuen Warnungen. Die iranische Führung werde die Konsequenzen tragen, wenn sie die Gewalt eskalieren lasse, teilte Israels Militärsprecher Daniel Hagari mit. Und auch in der deutschen Politik wachsen die Sorgen. Aus Berlin, Steffen Wurzel. Wie gehört, Kanzler Scholz ist gerade auf dem Weg nach China. In normalen Zeiten wäre das eine Reise aus hauptsächlich ökonomischer Motivation, aber die Zeiten sind nun mal nicht normal und so wird sich der deutsche Regierungschef auch als Diplomat beweisen müssen. Efi Seibert.
Der Kanzler nimmt sich viel Zeit für China. 3 Tage wird er das Land bereisen. So lange ist er bisher nirgendwo zu Besuch gewesen. Aber China ist ja auch nicht irgendein Land. Darum hat sich die Regierung extra eine China-Strategie gegeben, die Außenministerin Baerbock so überschrieben hat.
China hat sich verändert. Und deswegen muss sich auch unsere China-Politik verändern.
Weniger wirtschaftliche Abhängigkeit, mehr Aufmerksamkeit auf China als Rivalen und Konkurrenten. Das war die Devise. Wird diesmal also alles anders? Was sich jedenfalls nicht verändert ist, dass der Kanzler in China mit den wichtigsten deutschen Wirtschaftsbossen unterwegs ist und auch klargestellt hat:
Wir haben kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung von China.
Die ersten beiden Tage werden sich tatsächlich hauptsächlich um Wirtschaft drehen. Auftakt ist Chongqing mit 32 Millionen Einwohnern, die wohl bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Dort wird der Kanzler sich eine Wasserstoffproduktion mit deutscher Beteiligung ansehen. Zweite Station ist Shanghai und erst an Tag 3 der Reise kommt Scholz nach Peking und trifft Staatschef Xi Jinping. China-Experte Max Zenglein vom Merrick-Institut findet das bedenklich.
Das wird eben Peking auch so wahrnehmen. Da kommt der Bundeskanzler und nimmt sich 3 Tage Zeit, in 3 verschiedene Städte mit einer Delegation zu reisen, wo es primär um wirtschaftliche Themen geht, bevor man dann mit Xi Jinping ein paar andere kritische Themen anspricht.
Zu diesen kritischen Themen, die der Kanzler in Peking ansprechen will, gehört auch Chinas Rolle im Ukraine-Krieg. Peking steht da an der Seite Russlands und wird von den USA verdächtigt, Russland Güter zu liefern, die auch militärisch nutzbar sind. Der Kanzler hat das schon öfter angesprochen.
Ich habe erneut an die chinesische Regierung appelliert, in diesem Krieg noch stärker ihren Einfluss auf Russland geltend zu machen. Da ist es wichtig, dass China weiter keine Waffen an den Aggressor Russland liefert.
Ob Scholz mit seinen Bedenken dieses Mal in China irgendwas bewirken kann, bezweifeln die Experten. Die Chinesen werden ihre Strategien nicht ändern, weil der deutsche Kanzler Kritik übt, sagt Mike Huotari, Chef des China-Studieninstituts Merix.
Da geht es aus meiner Perspektive nicht darum, dass wir jetzt mit Euphorie darauf rechnen sollten, Peking wird jetzt hier zum Friedensmacher.
Trotzdem ist es wichtig, dass Scholz diese seltene Gelegenheit nutzt, um Staatschef Xi Jinping von Angesicht zu Angesicht seine Position zu sagen, was Weltpolitik und was Wirtschaft betrifft.
Die chinesische Seite muss verstehen, sie steht da vor einer Wand des Westens, wo wirklich harte Maßnahmen getroffen werden müssen, damit die Industriebasis Europas unter anderem geschützt wird. Und das muss Peking auch vom Kanzler lernen.
Menschenrechtler wollen, dass der Kanzler sich in Peking auch für die unterdrückte Volksgruppe der Uiguren und für Tibet einsetzt. David Missal von der Tibet-Initiative ist enttäuscht.
Wir sehen, dass wenn wir mit dem Kanzleramt versuchen zusammenzuarbeiten, wenn wir dort anfragen, dann werden wir ignoriert. Unsere E-Mails, unsere Briefe landen dort in einem schwarzen Loch. Niemand reagiert darauf. Da scheint keine Priorität zu sein, wenn es um Menschenrechte geht.
Immerhin haben die Menschenrechtler einen guten Tipp für den Kanzler, um sich nicht vor den Karren Pekings spannen zu lassen, wenn es um hübsche Fotos geht. Auf gar keinen Fall Pandas umarmen.
In München haben Abtreibungsgegner heute zum vierten Mal begleitet von einem starken Polizeiaufgebot und Blasmusik einen sogenannten Marsch fürs Leben veranstaltet. Jasper Riemann.
Nach ersten Polizeiangaben kamen rund 3000 Menschen. Auf Plakaten stand »Jedes Leben ist wertvoll« oder »Abtreibung, nein, danke«. Die Initiatoren sehen kritisch, dass eine von der Ampelkoalition beauftragte Kommission am Montag vorschlagen könnte, das Abtreibungsrecht zu liberalisieren. Gleichzeitig gab es Gegendemos mit laut Polizei rund 1000 Teilnehmern. Sie kritisieren, die sogenannte Lebensschutzbewegung sei in Wahrheit eine gefährliche rechte bis extrem rechte Sammlungsbewegung. Zum Marsch fürs Leben kamen auch der katholische Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg sowie Weihbischöfe aus Augsburg, Florian Wörner, und Rothenburg-Stuttgart, Thomas Maria Renz. Aus den Bistümern Passau und Eichstätt kamen Grußworte. In der katholischen Kirche ist der Marsch umstritten, auch weil sich die deutschen Bischöfe erst kürzlich gegen AfD und Rechtsextremismus ausgesprochen haben. Beim heutigen Marsch waren etwa die bayerischen AfD-Politiker Franz Schmidt und Jan Schiffers anwesend.
Die Situation in einigen Gebieten der Ukraine, vor allem im Osten und im Südosten, ist weiterhin katastrophal. So zum Beispiel in der Grenzgemeinde der Region Sumy. Kein Strom, kein Wasser, kein Gas. Dazu regelmäßig Angriffe aus Russland. Und diese sind seit Mitte März sogar noch stärker geworden. Drohnen, Raketen, Artillerie. Menschen können dort nicht mehr bleiben. Hören Sie dazu eine Reportage von Andrea Beer.
Sie können ihre Umgebung nicht mehr voll erfassen. Aber eines wissen Nina Tretjak und Olha Usenko ganz genau. Zu Hause sind sie hier nicht. Hier sind nicht die Felder, auf denen jetzt Kartoffeln gepflanzt werden müssten. Denn das hier ist nicht ihr Velika Pisarivka an der ukrainisch-russischen Grenze, das sie verlassen mussten. Die beiden alten Damen haben ihre Kopftücher um die faltigen Gesichter gebunden. Sie sitzen auf schmalen Betten in einem kleinen Krankenhaus im Dorf Tschupachivka, nahe der Stadt Ochtirka. Es fungiert nun als Altenheim für Vertriebene. Das bescheidene helle Zimmer teilen sie sich mit weiteren alten Frauen aus ihrem Dorf. Ich habe lange gezögert, wegzugehen, erzählt Lida Pustavois. Doch sie schießen und schießen, sagt die weißhaarige alte Frau im dicken roten Rollkragenpullover. Und ihr letzter Goldzahn blitzt. Sie schießen immer noch. Gestern 19 Mal Artillerie und 6 Raketen. Ich sitze da und plötzlich wird es hell und es kracht. Dann sehe ich, das Kulturzentrum ist weg und die Post. Und da habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin weg. Und wir hatten eine Verräterin bei uns. Und unser Geheimdienst hat sie später mitgenommen. Mehrere Tausend haben die Grenzgemeinden der Region Sumy in den vergangenen Monaten verlassen, sagt Pavel Roche. Lukaschenko von der Militärverwaltung des Bezirks Ochtirka. Wir müssen die Kinder aus den gefährlichen Gebieten herausholen. Als nächstes sollen sie mit ihren Eltern oder Betreuern in sicherere Regionen der Ukraine ziehen, bis sich die Lage stabilisiert hat. Sie können dort auch bleiben, aber das möchte niemand, denn alle wollen zurück in ihre Häuser und in ihre Gemeinden. Ich möchte nach Hause, sagt Natalia Schkafenko und wischt sich die Augen. Ihr Dorf Velika Pisarivka nahe der Grenze zu Russland gilt nun als Kampfgebiet und jeder Tag dort kann der letzte sein. Es gibt Menschen, die bleiben, weil sie ihre Kühe nicht mitnehmen können, erzählt die 45-Jährige. Doch wir waren ein urbanes Dorf, ist dir wichtig. Wir hatten die ganze Infrastruktur, Staatsanwaltschaft, Poliklinik, Polizei, Schulen, eine Bibliothek, einen Club. Die Hälfte der Leute will nach Hause, aber es gibt dort keine Arbeit mehr. Natalia Schkafenko ist mit Tochter und der 7-jährigen Enkelin Danila in Malapavlivka untergekommen, bei Larisa Bonda. Ihr Mann Serhi kämpfte in der Region Bachmut und sie hat seit 1,5 Jahren nichts von ihm gehört. Ihre Augen sind verweint. Immer wieder bricht ihre Stimme. Und die Haut der 51-Jährigen ist voller roter Schuppen. Sie hält eine Diät, die helfen soll. Aber denken kann sie immer nur an ihn.
Bachmut.
In der Gegend von Bachmut in Krasnahora war das. Aber niemand weiß, ob er getötet wurde. Niemand hat einen Leichnam gesehen. Deswegen denke ich, er könnte leben. Und jetzt ist die Gegend russisch besetzt. Ich habe nach Russland geschrieben. Ich habe an das Rote Kreuz geschrieben. Aber nichts. Sein Name ist Serhi. Serioja. Die regionale Militärverwaltung Sumy appelliert unterdessen weiter an die Menschen der Grenzgemeinden, ihre Dörfer zu verlassen und hat sogar Zwangsevakuierungen angeordnet. Weil in Velika Pisarivka Strom und Wasser ausfiel, kamen die alten Frauen hungrig und ungewaschen in Tschupachivka an, wo sie voller Sehnsucht auf ihren Betten sitzen. Die Kartoffeln müssen doch gepflanzt werden. Darauf kommt Nina Tretjak immer wieder zurück. Lida Pustovoy zieht es jedoch noch nicht nach Hause. Nein, ich möchte nicht zurück. Es gibt nichts, wohin ich zurückkehren könnte. Der Postbote bringt mir ja normalerweise meine Rente. Aber die Post ist doch kaputt. Ich wüsste also gar nicht, wie ich an meine Rente kommen soll.
Und in diesem Zusammenhang meldet das Bundesverteidigungsministerium heute, dass Deutschland der Ukraine ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem überlässt. Dies sei möglich geworden durch Rückläufe aus Instandsetzungen. Die Übergabe werde unverzüglich eingeleitet, heißt es weiter. Nach Österreich. Das soll ein österreichischer Verfassungsschützer jahrelang mehr oder weniger ungehindert für Russland spioniert haben. Nach den jüngsten Erkenntnissen auch im Auftrag von Jan Marschalek, dem flüchtigen Ex-Vorstand von Wirecard. In Österreich weitet sich das Thema immer mehr zur Staatsaffäre aus. Aus Wien, Silke Hane.
Seit 2 Wochen sitzt der ehemalige Verfassungsschützer Egisto O. in Untersuchungshaft. Seitdem verdichtet sich das Bild, dass es in diesem Spionagefall um einen der größten Geheimdienstskandale in der Geschichte Österreichs gehen könnte. Die österreichische Grünen-Abgeordnete Mary Dissoski dröselt es so auf.
Ein Bild der Unterwanderung Österreichs durch russische Spione, ein Bild der Unterwanderung unserer Sicherheits- und Nachrichtendienste, eine Unterwanderung, die bis in die Herzkammer der österreichischen Sicherheitsarchitektur hineinreicht.
2 Verfassungsschützer sollen einerseits jahrelang für Russland spioniert haben. Andererseits könnten sie mitverantwortlich sein für die Krise und letztlich die Auflösung des Verfassungsschutzes vor wenigen Jahren. Beide stehen in Zusammenhang mit Jan Marschalek, dem ehemaligen Wirecard-Vorstand. Diese Zusammenhänge ans Licht gebracht haben Chats mit Jan Marschalek, die der britische Geheimdienst MI5 sichergestellt hat. Sie zeichnen eine Verbindungslinie zu den Österreichern Martin W. und Egisto O., gegen die in Österreich schon teils seit Jahren ermittelt wird. Sie sollen Russland mit Informationen beliefert haben, und zwar nicht mit irgendwelchen Daten, wie der Wiener Journalist Florian Klenk hervorhebt.
Es hätte Tote geben können, weil hier, das ist der Verdacht, ist noch nicht verurteilt, 2 Beamte des Bundesamts für Verfassungsschutz, 2 ehemalige Regimegegner gejagt haben. Formulieren wir es einmal ein bisschen zugespitzt so, einen ehemaligen russischen Geheimdienstler und einen Journalisten. Gejagt, was meine ich damit? Sie haben versucht herauszufinden, wo diese Leute wohnen und haben die Informationen darüber, wo die Leute wohnen, weitergereicht über eine Kette an den russischen Geheimdienst.
In die Wiener Wohnung des Investigativjournalisten Christo Grossev wurde daraufhin eingebrochen. Er hatte zum Giftanschlag auf Alexei Nawalny recherchiert. Unter anderem wurde bei dem Einbruch ein Laptop gestohlen. Grossev flüchtete daraufhin aus Österreich. Er zeigt sich in einem Interview mit dem ORF überzeugt, dass der österreichische Verfassungsschützer Egisto O. genau wusste, was er tat.
Egisto Ott muss gewusst haben, dass all diese Abfragen über Menschen, die für die russische Regierung interessant sind, ein Dienst für den russischen Geheimdienst waren. Ich schließe aus, dass er unschuldig und nur geldgierig ist.
Egisto O. und sein früherer Chef Martin W. stehen auch in Zusammenhang mit der Auflösung ihrer alten Behörde. Sie sollen die Justiz mit Hinweisen versorgt haben, die 2018 zu einer Hausdurchsuchung beim Geheimdienst führten. Diese wurde später als rechtswidrig eingestuft. Ausländische Dienste kündigten Österreich das Vertrauen auf, der Verfassungsschutz wurde aufgelöst. Vorangetrieben wurde das Ganze vom damaligen Innenminister Herbert Kickl, heute Parteichef der in Teilen rechtsextremen FPÖ. Dadurch hat der Skandal eine politische Dimension. Für den Abgeordneten Jannik Schetti von den liberalen Neos bedeutet das mit Blick aufs Wahljahr:
Es geht um die Frage, ob eine Partei der verlängerte Arm von Wladimir Putin im Bundeskanzleramt sein soll, im Parlament sein soll. Und ich glaube, die Menschen haben das Recht, das zu erfahren.
Auch die konservative ÖVP versucht, den Spionageskandal und die Zusammenhänge zur Verfassungsschutzkrise auf Herbert Kickl abzuladen. Allerdings stellte die Partei selbst jahrelang den Innenminister, während Egisto O. hunderte rechtswidrige Abfragen bei Behörden startete und an Russland weitergab. Der aktuelle Innenminister Gerhard Kahner allerdings weicht Fragen zur politischen Verantwortung vehement aus.
Seien wir doch froh, dass etwas aufgedeckt wurde.
8 Verfahren mit rund 30 Beschuldigten laufen jetzt zu dem Fall. Nach der Wahl im September könnte zudem ein Untersuchungsausschuss anstehen.
In Sydney hat ein Mann in einem Einkaufszentrum 6 Menschen erstochen. Mehrere weitere wurden verletzt, darunter ein 9 Monate altes Kind. Das teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Angreifer wurde angeschossen und erlag später seinen Verletzungen. Charlotte Horn.
Unbeschreiblich und unbegreiflich. So nannte Australiens Premierminister Anthony Albanese die Szenen, die sich am Nachmittag abgespielt hätten. Das Einkaufszentrum im Osten von Sydney sei ein Schauplatz schockierender Gewalt gewesen, sagte Albanese. Aber es war auch Zeuge der Menschlichkeit und des Heldentums unserer australischen Mitbürger, unserer mutigen Polizei, unserer Ersthelfer und natürlich von ganz normalen Menschen, die sich niemals hätten vorstellen können, dass sie einen solchen Moment erleben würden. Am Nachmittag, kurz nach 15 Uhr Ortszeit, war der Mann mit einem langen Messer durch das Einkaufszentrum gelaufen und hatte Menschen angegriffen. Diese junge Frau hatte sich ins Freie retten können. Sie ist noch ganz aufgewühlt. Der Nachrichtenagentur Reuters berichtet sie, was sie erlebt hat. Ich habe eine Frau am Boden liegen sehen. Ich bin rausgerannt. Es war irre. Einfach nur Wahnsinn. Diese 2 Brüder berichten einem australischen Fernsehsender, wie sie einer Mutter geholfen hätten, die der Angreifer niedergestochen habe. Überall sei Blut gewesen. Einem Bruder habe sie das Baby gereicht, der andere habe sie versorgt. Ich bin bei der Mutter geblieben und habe versucht, das Blut zu stoppen. Dann habe ich den Rettungsdienst angerufen. Menschen versuchten, zu Notausgängen zu gelangen oder sich in Läden zu verbarrikadieren, wie diese Frau erzählt. Mit ihrem Mann flüchtete sie sich in ein Geschäft. Die Angestellte versuchte, die Fronttür zu schließen, aber sie schaffte es nicht. Also sind wir ins Büro gelaufen und haben uns dort eingeschlossen und gewartet, bis die Polizei kam. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen den mutmaßlichen Täter. Einen jungen Mann mit kurzer Hose und dunklem Sportshirt. In der Hand ein langes Messer. Am Abend gab die Polizei erste Details bekannt. Der Täter habe insgesamt 9 Menschen angegriffen. Eine Polizistin habe den Angreifer schließlich gestellt, so ein Polizeisprecher. Als sie ihn einholte, drehte er sich zu ihr um und hob das Messer. Sie schoss auf ihn und er ist verstorben. 5 der Opfer seien ihren Verletzungen erlegen. Weitere würden in Krankenhäusern versorgt, darunter auch ein Baby. Einige seien in kritischem Zustand. Kurze Zeit später starb auch ein 6. Opfer. Am späteren Abend dann neue Details von der Polizeipräsidentin von New South Wales. Bei dem Angreifer handelt es sich demnach um einen 40 Jahre alten Mann. Er sei der Polizei bekannt. Und wenn es sich tatsächlich um die Person handelt, von der wir glauben, dass sie es ist, dann haben wir keine Befürchtungen, dass diese Person einer Ideologie folgt. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um einen terroristischen Vorfall. Jetzt werde in dem privaten Umfeld des Angreifers nach möglichen Motiven gesucht. Wie bekannt wurde, ist die Mehrheit der Opfer Frauen. Doch laut der Polizeipräsidentin sei es zu früh, daraus Schlüsse zu ziehen. Das Einkaufszentrum bleibe auch morgen wegen Ermittlungen geschlossen.
So merkwürdig das klingen mag, heute haben einige Profis von Bayer Leverkusen, Bayern München die Daumen gedrückt für einen Sieg gegen den 1. FC Köln. Warum? Weil man morgen gerne selber Meister werden will, und zwar auf dem Platz. Und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Benedikt Kaminski aus unserer Sportredaktion.
Ja, tatsächlich kann man das so sagen, denn der FC Bayern München hat tatsächlich mehr oder weniger, wie man es sehen möchte, einen Gefallen getan den Leverkusenern, die so die Meisterschaft nicht auf der Couch feiern müssen. Und trotzdem war Cheftrainer Thomas Tuchel heute nicht ganz begeistert von dem 2:0-Sieg gegen Köln.
Deutlich Luft nach oben, auch in unserer Leistung. Viele Chancen zugelassen, viele Chancen rausgespielt. Und dann, das ist das Mindeste getan, um zu gewinnen. Und das Mindeste dafür getan, um jetzt zumindest in Ruhe das Spiel am Mittwoch vorzubereiten. Aber wir müssen uns deutlich stärken.
Auch für Borussia Dortmund ist der Traum von der Meisterschaft in diesem Jahr ja schon länger ausgeträumt. Es geht aber noch um die Champions League-Qualifikation. Und da gab es für den BVB heute im Borussen-Duell gegen Mönchengladbach Grund zur Freude. Luise Kropf berichtet.
In der ersten Halbzeit fielen die Tore und in der zweiten Halbzeit wurde es kurios. Doppelpack Sabitzer für den BVB, Wöber für Gladbach mit dem 1:2 Anschlusstreffer, das auf der Halbzeit stand. Und in Halbzeit 2 verwandelte Sabitzer erst einen Elfmeter, der wurde dann aber zurückgenommen, weil er wohl noch nicht freigegeben war. Und der Schiedsrichter Florian Bartstübner checkte das vorausgehende Foul nochmal und nahm dann den Strafstoß komplett zurück. Dortmund musste in der Schlussphase noch in Unterzahl spielen, weil Adeyemi die gelb-rote Karte sah. Und trotzdem konnte der BVB 2:1 gegen Gladbach gewinnen.
Auch RB Leipzig mischt im Kampf ums internationale Geschäft weiter oben mit. Gegen Wolfsburg feierten die Leipziger heute einen klaren 3:0-Sieg. Peter Gulaschi von RB Leipzig im Tor.
Wir haben heute keine gute erste Halbzeit gespielt zu unseren Verhältnissen. Wir haben mit dem Ball zu viele Fehler gemacht. Es war trotzdem wichtig, dass wir mit der Führung in der Halbzeit gehen könnten. Und die zweite Halbzeit war meiner Meinung nach viel besser und am Ende haben auch verdient gewonnen.
Leipzig bleibt also dran und für Wolfsburg geht der Blick weiter Richtung Abstiegszone. Da ist Mainz 05 ebenfalls mittendrin. Heute gab es aber eine positive Überraschung für die Mainzer. Ein klarer 4:1 Auswärtssieg in Heidenheim. Stefan Kerstold.
Was für ein imposanter Auftritt des FSV Mainz 05. 4:1 heißt es am Ende gegen die TSG Hoffenheim und das nach 0:1 Pausenrückstand. Auch da hatten die Mainzer bereits 11:2 Torschüsse, aber den einzigen Treffer, den machte Kader Zsabek für die TSG. 0:1 also zur Pause und dann innerhalb von 4 Minuten drehten die Mainzer die Partie nach Wiederbeginn. Zunächst Jonathan Burkhardt mit seinem 5. Saisontreffer, dann Philipp Wehne. Den Schuss fälschte Kabak unhaltbar für Oliver Baumann ab zum 2:1. Brian Gruder dann nach gut einer Stunde zum 3:1. Und den Schlusspunkt, den setzte Karim Onisivo mit seinem ersten Saisontreffer zum 4:1 Endstand.
Heiko Butscher heißt der neue Mann an der Seitenlinie vom VfL Bochum. Doch auch er konnte nicht dafür sorgen, dass es heute einen Sieg gab und eine Trendwende. Trotzdem, oder man kann sagen, dass das 1:1 heute weder Bochum noch Heidenheim, das sie heute gespielt haben, keiner Mannschaft wirklich weiterhilft. Und wir schauen auf das Live-Spiel aktuell VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Da steht es nach gespielten 8 Minuten noch 0:0. Und vom grünen Rasen geht es jetzt in die Handballhalle. Da dürfen sich die deutschen Handballerinnen bereits zum Feiern der Olympia-Qualifikation machen, beziehungsweise diese auch tatsächlich schon feiern. Heute gab es für die DHB-Frauen gegen Montenegro einen 28:24 Sieg im zweiten Quali-Spiel.
Gegen die Südosteuropäerin war eine starke Abwehr um die überragende Torhüterin Katharina Filter der Garant für den Erfolg. Als sich die Deutschen nach der Pause auch in der Offensive steigerten, hatte spätestens beim 20:10 nach etwas mehr als 40 Minuten keiner der über 4.200 Fans in Neu-Ulm mehr Zweifel am Sieg der Schützlinge von Bundestrainer Markus Gaugisch, die sich anschließend überglücklich in den Armen lagen. Für die deutschen Handballfrauen ist es die erste Olympiateilnahme nach 16 Jahren Abstinenz.
In Köln steht heute das DHB-Pokal Final Four auf dem Programm und tausende Handballverrückte hat es in die Stadt gezogen. Am Nachmittag setzte sich der SC Magdeburg mit 30-25 gegen die Füchse Berlin durch und ist damit der erste Finalteilnehmer.
Die Fans des SC Magdeburg freuen sich mal wieder über ein Finale in Köln. Und der Einzug ins Endspiel, der war absolut verdient. Im Halbfinale gegen Berlin war Magdeburg über 60 Minuten die klar bessere Mannschaft. Vor allem in der Anfangsphase überragend. 5-0 nach 10 Minuten. Die Berliner schienen gar nicht auf dem Feld zu sein. Vor 20.000 in der Kölner Arena kämpften sich dann zwar rein, aber verzweifelten bis zum Ende immer mehr am Keeper der Magdeburger, Sergei Hernandez, der die Nummer 1 vertreten musste, den dopinggesperrten Nikola Portner. Er mit einer Weltklasseleistung, seine Vorderleute mit einem sehr, sehr guten Auftritt und deshalb heißt der Sieger des ersten Halbfinals verdientermaßen SC Magdeburg, schlägt die Füchse Berlin mit 30-25 und wartet auf den Endspielgegner.
Das war Daniel Neuhaus.
Vielen Dank, Benedikt Kaninski. Wir hören Sie gleich ab 19.10 Uhr wieder, dann ausführlich in Sport am Samstag. Ich bin Tobias Ullmeier. Ihnen einen schönen Abend.